über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebeker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebeker on Air.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebeker on Air, dem Podcast rund um die Störtebeker Brauspezialitäten. Mein Name ist Dennis und bei mir steht eine Koryphäe. Das ist niemand Geringeres als Braumeister Michael Lemke. Micha, wie geht's dir?
Gut geht's mir. Wir haben gerade zwei Biere mit den deutschen Hobbybraumeistern gebraut.
Ganz genau. Heute war nämlich Brautag hier in Berlin, Berlin-Spandau, bei unseren Freunden von Berlo. Der eine oder andere, wer den Podcast schon länger verfolgt oder auch unsere Verkostung, der wird sie natürlich erkennen. Berlo, B-R-L-O, der altslawische Name von Berlin, so erzähle ich es immer.
Richtig, also Berlo heißt so viel wie eine trockene Stelle im Sumpfgebiet, was Berlin auch mal war.
Wir haben heute, kann man glaube ich so sagen, die Brauerei auch ziemlich trocken gelegt, denn wir haben uns schon ein bisschen durchprobiert und wir sind ja, Micha, im Dry January und wir haben in der letzten Folge mit unserem Störtebeker-Kollegen Paul Gradl, haben wir eben über alkoholfreie Biere gesprochen, Dry January, und dann haben wir uns überlegt, ich habe dich angeschrieben und habe gesagt, pass auf Micha, wenn wir uns zum Brautag treffen, hättest du nicht Lust, ich habe zwei Themen vorbereitet. Entweder alkoholfrei oder fassgelagerte, barrel-aged Biere. Und das Erste, was du dann sagst, war, ich habe auch noch nie ein alkoholfreies ins Holzfass gelegt. Also das haben wir noch nicht gemacht. Aber wir wollen heute sprechen über holzfassgereifte Biere. Und passenderweise können wir mal anstoßen. Denn du hast zufälligerweise eins griffparat gehabt.
Ja, Did You Finish, das haben wir zusammen mit einer finnischen Destille gemacht, Kyrö. Das haben wir, glaube ich, erst vor 3 Monaten rausgebracht. Und haben das dann auch bei einem tollen Event mit deren Whiskys gepaart. Das hat echt Spaß gemacht. Did You Finish heißt es.
Did You Finish heißt das Bier. Und Micha, wer dich noch nicht kennt, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Berlo, Braumeister, Mitgründer, ne? Einer von drei Leuten, die das hier quasi vor wie vielen Jahren aus dem Boden gestampft haben?
Wir sind jetzt im 10. Jahr. Also Berlo feiert dieses Jahr 10-jähriges. Da müssen wir auch noch ein besonderes Bier für rausbringen.
Reinhold würde sich eins wünschen mit 100% zum 10-jährigen.
Nee, es wird 10% haben.
Na gut, langweilig, aber okay.
ja, ich habe mal Brauer gelernt, als Brauer gearbeitet, Brauwesen studiert, war dann an der VLB, habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort gearbeitet, habe für mich festgestellt, dass Forschung wichtig und gut ist, aber nicht für mich. Ich wollte wieder zurück zum Produkt.
Wollte näher an der Materie forschen.
Richtig, wieder näher am Bier sein und habe glücklicherweise zwei Betriebswirte kennengelernt, die Bier machen wollten und jemanden brauchten, der dann ein bisschen Know-how hat. Und da bin ich dann ins Spiel gekommen und dann haben wir 2014 Berlo zusammen gegründet.
In Verkostung erzähle ich es immer so, ich sag, also bei uns in der Elbphilharmonie sage ich mal, pass auf Jungs, Mädels, wenn ihr mal in Berlin seid, Gleisdreieck, the place to be, das Berlo Brewhouse, da muss man hin. Ich sag, gibt auch einen schönen Außenbereich, ne, man kann draußen sitzen, es gibt einen Spielplatz, Sandkasten, da können die Männer auch ein bisschen Sandburgen bauen und so weiter und so weiter. Wir waren vor 1,5 Jahren mit meinem Papa, der war zum ersten Mal da und da saßen wir draußen auch so zwischen den Hopfenranken und haben noch auf einen Freitagabend oder einen Samstagabend war es, im vollen Haus kurz vor Zapfenstreich da noch ein schönes, großes Berlo Helles getrunken und so weiter. Also das ist schon eine richtig schöne Location, die ihr da habt.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man da abends sitzt. Helles ist auch unser Topseller dort. Das geht da wie geschnitten Brot. Ist ein wunderschöner Biergarten mitten in Berlin. Super angebunden. Tolle Atmosphäre. Also findet man so, glaube ich, nicht nochmal wieder in Berlin.
Du sagst es gerade, wir gehen nämlich jetzt gleich nach dem Brautag ja noch in eure neueste Location, Berlo Charlottenburg. Was muss ich mir da drunter vorstellen? Wie schaut's da aus?
Ist halt gerade ohne Biergarten, also ist eine Location, die sogar ein bisschen größer ist als am Gleisdreieck. Also da haben wir 150 Sitzplätze drinne. Ich glaube 20 Biere on tap, ein Nitro-Tap auch. Berlo und Berliner und internationale Biere sind da on tap. Es gibt auch wieder Shared Plates, also Essen kann gerne auch geteilt werden, wie auch das Bier. Man soll ja über Genuss auch reden, also teilen und reden, das ist unser Konzept quasi.
Und zum Thema fassgelagerte Biere, das war jetzt natürlich kein Zufall, dass ich da auf dich gekommen bin, denn du bist ja einer der wenigen deutschen Brauern, die zum Beispiel beim European Beer Star auch schon mit ihren fassgelagerten Bieren eine Goldmedaille gewonnen haben. Genau gesagt mit dem Rosinenbomber, was ihr zusammen mit Lerwig, glaube ich, damals mal gemacht habt, den allerersten Sud. European Beer Star Gold, ihr habt ja hier kurz, das war die letzte Folge noch im alten Jahr, habt ihr die Folge gehört mit Kilian Kittel, der den Event ja organisiert mit den privaten Brauereien und so weiter. Also ist es für dich okay, wenn man sagt, also Michael Lemke im Bereich Barrel Age, das ist schon so einer, der da eine gewisse Kernkompetenz mitbringt?
Ja, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre. Also immer gerade zu Weihnachten hin bringen wir immer so 2-3 neue Sachen raus und ist immer spannend. Und ich finde, es kommen immer tolle Produkte, tolle Biere raus. Ob das jetzt
Glück ist oder können.
Weltklasse ist, lasse ich die überlassen. Ich finde die Biere immer super toll.
Das heißt, jetzt wird der eine sagen, wer sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so ganz auskennt, wird sagen, ja, aber jedes Bier kommt doch irgendwie im Fass daher. Na klar, ne? Dann sprechen wir irgendwie von Edel, Stahl, Kecks und so weiter. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie auf so einer Brauhaustour in Köln oder sowas, ne? So ein Bier aus dem Holzfass oder in Düsseldorf auch. So ein Bier aus dem Holzfass hat natürlich nochmal einen ganz anderen Charakter und man kann natürlich auch nochmal einen Schritt weiter gehen und kann sagen, okay, jetzt packe ich da nicht mein Kölsch morgens rein und schenk's abends aus, sondern man kann natürlich auch sagen, pass auf, wie wir es jetzt oder wie ihr es hier mit den Finn gemacht habt. Was habt ihr da A für ein Grundbier genommen und in B für was für Fässer habt ihr es dann gelegt?
Wir haben Belgian Strong Ale genommen und haben das in Fässer von Kyrie gelegt, die sie vorher belegt hatten mit ihrem Standard-Whisky. Und das war einmal eine Erstbelegung vorher, also frische Eichenfässer. Und die anderen beiden Fässer waren Ex-Bourbon-Fässer.
Das heißt, das Bier wird erstmal gebraut und bevor ich das Grundbier dann ins Fass lege oder einen Teil davon, packe ich dann nochmal ins Fass rein. Und gibt es da Erfahrungswert? Du hast schon gesagt, das war dann eine Erstbelegung. Man kann natürlich so ein Fass diverse Male belegen. Was ist so eine typische Lagedauer dann für so ein Bier? Oder wie habt ihr es hier bei dem gemacht?
Das lag jetzt so um die 9 Monate in den Fässern, aber an sich ist die Kunst halt zu verschneiden. Unterschiedliche Biere mit unterschiedlichem Alter zu dem Geschmacksprofil, wie man sich das halt wünscht. Also wir haben hier auch zurückgeblendet mit dem Standardbier, also ist jetzt nicht 100%ig Barrel Age, sondern wenn wir brauen, kommt immer ein Teil in Holzfässer und ein Teil in Edelstahlfässer. Und dann gibt's schöne Tage, wo wir dann hier 100 Gläser auf der Bar aufgebaut haben.
Montag zum Beispiel oder Dienstag.
Mittags. Wo wir ja dann die einzelnen Fässer erst verkosten und dann schauen, welche Fässer funktionieren gut miteinander und wie viel Grundbier oder nicht geagedes Fass, also Holzbier, nehmen wir, um zurückzublenden.
Das heißt, es ist nicht dieses typische, ich brau als Beispiel 100 Liter Bier, pack das in 4 250 Liter Fässer und wenn es fertig ist, packe ich es in die Flasche, sondern da gehört tatsächlich noch ein bisschen mehr zu.
Ja, also wie gesagt, das Blenden ist halt super wichtig, dass man da das Geschmacksprofil aufbaut, was man sich wünscht.
Bleibt dann auch mal irgendwie ein halbes Fass übrig, wo man sagt, ja, wir haben jetzt gerade so und so blenden wir es und jetzt habe ich ein halbes Fass von dem Grundbier auf Whisky liegen. Das ist dann einfach für die Weihnachtsfeier oder was macht ihr damit?
Na, das lässt man dann liegen und kommt dann in der nächsten Runde, wird es wieder verkostet und vielleicht kann man es dann wieder mit was anderem verschneiden.
Okay. Was bietet, du hast jetzt hier schon gesagt, ein Belgian Strong habt ihr genommen. Was sind schon so unterschiedliche Bierstile, wo du gesagt hast, die hast du schon mal ins Holzfass gepackt? Weil ganz typischerweise so meine ersten Berührungen mit Holzfass gelagerten Bieren war immer irgendwie so ein Imperial Stout. Dann hat man irgendwann schon mal ein Barley Wine getrunken. Dann hat man irgendwann mal irgendwie ein Sauerbier auf immer was aus dem Fass kam. Belgische Biere durch den Alkoholgehalt bieten sich natürlich auch immer an. Was hast du schon alles ins Holzfass gepackt?
Also Berlo, wie gesagt, hat den Rosinenbomber, ein Imperial Stout mit 12% Alkohol. Dann hatten wir einen Rye Wine, das haben wir zusammen mit Stork aus dem Spreewald gemacht, die eine Roggen-Whisky-Destille sind. Wir haben Weinfässer haben wir genutzt. Da hatten wir einen Scotch Ale drin mit Fässer von St. Kilian. Wir haben Berliner Weißen schon fast gelagert. Die hatten auch 10-12% Alkohol. Das Einhornblut, wenn ich erinnern kannst.
Oh, sehr lecker. Haben wir mal gezwickelt im Brewhouse vom Tank. Auch einer meiner Lieblingstages. Ich weiß nicht, es war sehr heiß, aber das haben wir auf jeden Fall. Die Hitze haben wir gekühlt mit diesem 10%igen Einhornblut.
Sehr gefährlich. Ah. Teufelszeug.
genau, das gab's. War das schon alles?
Ja, also wir haben uns bisher nur auf Starkbiere fokussiert. Natürlich kann man auch leichtere Biere machen, wobei da halt die Gefahr der Kontamination immer ein bisschen größer ist.
Das heißt, wie viel Prozent würdest du sagen, wenn man jetzt auch mal zu Hause die Hobbybrauer, wenn die sowas mal ausprobieren, was würdest du immer sagen, ab wie viel Prozent macht sowas Sinn und worunter sollte man jetzt einen Pilz zum Beispiel da vielleicht nicht reinlegen?
Also unser Porter zum Beispiel haben wir auch schon geaged, das hat 7%. Das war jetzt so das leichteste Bier, was wir für Barrel Aging bei uns jetzt genutzt haben.
Und wenn ihr dann die Fässer bekommt und ihr habt einmal Bier drin gehabt, lohnt es sich tatsächlich, das dann auch nochmal mit Bier zu belegen oder was macht ihr dann damit?
Also man muss schon sagen, dass dann da weniger Aroma kommt aus den Fässern. Und wir haben jetzt hier, glaube ich, sogar Fässer, die wir schon 3-4 Mal belegt haben. Aber man muss halt echt sagen, dass dann am Ende des Tages es viel länger dauert, um das gleiche Aroma zu erzeugen wie bei einer Erstbelegung.
Jetzt haben wir ja auch hier, wir stehen quasi direkt hier, machen gleich noch ein schönes Episodenbild, Micha und ich hier vor ein paar von euren Fässern. Jetzt ist hier in so ein paar Fässern ist vorne Nagel drin. Was ist da genau passiert?
Ja, wir haben ja keinen Zwickel an den Fässern, also aus den Nägeln ziehen wir dann die Probe, also. Denn der Nagel wird desinfiziert mit Alkohol, dann zieht man es mit einer Zange raus, dann kommt da ein Strahl Bier raus, dann nimmt man sich die Probe und dann drückt man den Nagel wieder rein. Wichtig ist, dass man auch einen größeren Nagel dabei hat, falls der Nagel drinnen verschwindet oder das Loch nicht schließt, dass man dann nochmal nachjustieren kann.
Genau, und wichtig natürlich, den Nagel im Idealfall im unteren Viertel anzusiedeln, weil ihr wollt ja hoffentlich mehrmals von diesem leckeren Fass probieren. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen gucken, was liegt hier alles? Was reift hier noch vor sich hin?
Wir haben hier Jamaika-Rum-Fass, wo der Rosinenbomber drin ist zum Beispiel. Wir haben in Weiß- und Rotweinfässern, das ist Chardonnay und Bordeaux-Fässer sind das, haben wir einen Belgian Triple drin. Wir haben noch Kyrö haben wir abgefüllt. Ja, das ist Sekunde. Wir haben noch ein Scotch Ale. Das ist jetzt das, was wir gerade hier in den Fässern so drin haben.
Und hier steht ja auch noch ein großes, das hat dein Kollege vorhin gesagt, das ist aber schon leer. Da ist nichts mehr drin, da war euer Porter drin.
Genau, das nutzen wir nur noch als Deko. Das ist hatte auch schon während der Belegung Probleme, dicht zu halten. Und das belegen wir jetzt nicht mehr.
Das ist ja auch dann ein gewisses finanzielles Investment. Ne? Was muss man jetzt zahlen, wenn ihr so Fässer kauft? Also gibt ja auch von bis, was kostet so ein leeres Fass, wenn du es einkaufst?
Ja, so um die 300 Euro.
Das heißt, wenn wir jetzt, was ist so eine typische Sudgröße, wenn ihr so einen Rosinenbomber, oder ihr macht wahrscheinlich keinen ganzen Sud, den ihr dann auf Fässer zieht, ne?
Nee, aber hier so ein Fass sind immer 200 Liter. Ne? Also das hier sind 500 Liter, aber so ein normales Bourbon-Fass sind 190 Liter. Dann gibt's noch Barrique-Fässer, sind 220 Liter.
Wie füllt man das dann ab? Weil du hast dann hier ein Fass, was hier auf deinem Reck liegt mit 200, 250 Litern. Wie kriegst du das, kommt dann der Gabelstapler und dann fahrt ihr das rüber in die Abfüllung und dann wird ein Schlauch reingehalten oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, wir machen das drüben in der Brauerei und da gibt es spezielles Equipment für, um die Fässer zu befüllen und zu entleeren.
Okay, okay. Und wer schon mal bei unserer Störtebeker Live Abenteuerreise dabei war, der hat vielleicht auch schon mal immer in der letzten Sendung des Jahres, gibt's ja immer unsere Spezialitäten, unsere Raritäten und die werden ja tatsächlich hier bei euch gelagert, ne? Also der Jens, der schickt euch dann immer das bei uns gebraute Scotch Ale oder das bei uns gebraute Nordic Porter und dann legen wir es hier bei euch in Fässer und dann wird's hier abgefüllt und dann kommt's wieder zu uns zurück nach Stralsund und landet in den Paketen.
Ja, sind ja auch sogar eure Fässer von der Destille von Binz, Rügen?
Auf Rügen, ja genau, auf Rügen. Also mal vorbeischauen, auch da kann man mal einen schönen Whisky probieren. Ich war letztens auch mit unserem Vertriebsteam da, also himmlisch schön draußen. Warst du schon mal in der Destille?
Nee, leider nicht, ich habe noch keine Einladung bekommen.
Dann sprechen wir die hier stellvertretend schon mal aus. Micha, da fahren wir mal zusammen hin und dann probieren wir es ein bisschen durch. Bist du Whisky-affin?
Ja, ab und zu trinke ich gerne mal einen Whisky. Ist jetzt nicht so, dass das wöchentlich ist, aber es gibt Momente, da trinke ich gerne einen Whisky. Ja, ja.
Okay, also wir gucken gleich mal, ob wir vielleicht heute Abend noch einen Whisky zusammen trinken. Ansonsten bin ich sehr gespannt. Du hast schon gesagt, Rosinenbomber liegt. Darf man sich da drauf wieder freuen? Ist es euer meistprämiertes Bier? Oder habt ihr, das hat ja mehrere Preise, glaube ich, schon. Ich hatte nur einmal den European Beer Star, glaube ich, gewonnen. Ne? Aber doch, ja, so.
Also Anzahl an Awards ist, glaube ich, das Porter am meisten.
Oh, okay.
Aber ich glaube, den höchsten Stellenwert hat schon der European Beer Star angeholt.
Ja. Also, wir sind sehr gespannt. Ich glaube, wir können uns da in Zukunft noch auf einige fassgelagerte Biere freuen. Und wenn man jetzt als Hobbybrauer sowas machen möchte, wie hast du da irgendwie Anlaufpunkte? Gibt's, wo kriegt man sowas? Gibt's die Fässer auch in klein? Ich habe mal gesehen, es gibt ja auch so 10-Liter Fässer. Macht es Sinn, wenn ich jetzt mal zu Hause sowas ausprobieren möchte? Oder ist dann tatsächlich für die ersten Versuche sogenannte Holzchips, ist das vielleicht eher ein besserer Einstieg, als sich jetzt so ein Fass zu besorgen?
Ja, ich würde auf jeden Fall mit Chips oder da gibt es auch noch andere Additive oder andere Möglichkeiten. Damit würde ich starten und das ist immer gut, um zu schauen, auch welches Geschmacksprofil man haben möchte, um dann das Invest vielleicht von einem Fass auch zu tätigen.
Und noch viel einfacher an so ein Fass zu kommen, wäre natürlich zum Beispiel bei der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer teilzunehmen. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, der Micha, so ein sympathischer Kerl, mit dem würde ich gerne auch mal ein Bier brauen. Nichts ist einfacher als das. Ihr müsst nur den Publikumspreis gewinnen und dann lädt der Micha euch hier ein zu sich ins Craft-Zentrum nach Berlin-Spandau. Und Micha, dann kann man mit dir hier zusammen sein Bier nachbrauen, wie wir es heute zum Beispiel gemacht haben mit dem Salt and Lime Mexican Lager.
Ja, super toller Bierstil. Berlo schielt auch schon auf diesen Bierstil, da wird auch noch was kommen. Wir haben es gerade auch probiert. Tolles Bier, richtig gut.
Also wir sind sehr gespannt. Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer, tragt euch das schon mal ein. Aktuell könnt ihr abstimmen für den Bierstil. Wir haben Black IPA, wir haben einen dunklen Weizenbock, wir haben einen Rauchmerzen, wir haben ein Session Ale und wir haben ein Belgian Blond. Das sind die Bierstile, aus denen ihr euren Favoriten wählen könnt. Wartet nicht zu lang, denn die Abstimmung endet am 1. März. Dann werden lustigerweise Jens und ich nämlich die nächste, oder die übernächste, wenn ihr das jetzt hört, die übernächste Stolbecker Live Abenteuerreise machen und in der Sendung werden wir das Ganze auch auflösen. Micha, jetzt für welchen Stil würdest du spontan abstimmen, ohne hier jetzt natürlich die Leute beeinflussen zu wollen? Würdest du für Black IPA wahrscheinlich stimmen, ne?
Nee, Belgian Blond finde ich ganz spannend.
Okay.
Und Session IPA.
Und Session, aber auch Weizenbock dunkel finden wir wahrscheinlich ganz gut und natürlich auch das Rauchmerzen und das, was wir noch vergessen haben. In diesem Sinne, Micha, bedanke ich mich ganz recht herzlich. Das ist immer ein großes Vergnügen hier bei dir, um da mal vorbeizuschauen. Wir haben gerade noch im Lager war noch eine Palette Malzsäcke waren umgefallen. Die haben wir noch kurz wieder aufgebaut. Also das ist hier tatsächlich, man kommt nicht nur zum Brauen vorbei, sondern es ist so ein bisschen, man kommt vorbei und und dann machen wir noch kurz das, dann bestellen wir noch kurz Pizza. Wir haben auch schon mal Berlins beste Wurst hier draußen gegrillt zusammen. Wir haben auch schon mal zusammen deine Tochter vom Kindergarten abgeholt. Ja. Also nicht im Laufe dieses Brautages, sondern bei einem anderen Event. Aber
der Philipp von Deichkind, der auch Hobbybrauer ist, war schon mal zu Besuch.
Genau, mit dem haben wir uns auch schon gut unterhalten. Wir waren zusammen beim stellvertretenden amerikanischen Botschafter im Garten, haben da ein bisschen was abgeschmeckt. Also von Micha werdet ihr in nächster Zeit noch ein bisschen was hören. Wir trinken jetzt noch so ein schönes, fassgelagertes Bier. Wir gucken mal, wie sich das Ganze noch ausgeht. Danke dir, Micha.
Ciao, danke dir.